Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eine Geschichte der vier Jahreszeiten. Der Sommer von Ulrich Land.
Der Sommer, der Zenit des Jahres. Alles in Blüte, in vollem Saft. In Freibädern und Seen tummeln sich die Badenden, Biergärten und Straßencafés füllen sich, Konzerte Open Air. Was will man mehr? Der Mensch lebt auf in der Natur, wie im Kirchenlied von Paul Gerhardt aus dem 17. Jahrhundert. Ein Lobgesang auf die göttliche Natur. In einer Zeit, als der 30-jährige Krieg gerade überstanden, seine Folgen aber noch lange nicht überwunden waren. Gut 70 Jahre später, 1725, Antonio Vivaldi. Vier Jahreszeiten. Sommer. Der Sommer kommt in Vivaldis Jahreszeitenzyklus etwas verhaltener, bedächtiger, langsamer daher, als es unseren Sommerfreuden entsprechen mag. Wahrscheinlich wäre er fideler ausgefallen, wenn Vivaldi unter den Sommerbedingungen Mitteleuropas komponiert hätte. Wenn er nicht auch die Sommerhitze unter Italiens unbarmherziger Sonne hätte abbilden wollen. Vielleicht, wer weiß, wird uns sein Sommer noch näher kommen, als uns lieb sein kann. Dabei ist der Sommer hierzulande die paradiesischste der Jahreszeiten. Seit jeher. Nicht von ungefähr strahlt auf allen Paradiesgemälden, vom frühen Islam übers Mittelalter bis zur neuzeitlichen Bergdoktor-Serie, stets die Sonne überm prallen Grün der Natur. Der Sommer. Er war und ist die Einladung zum unbeschwerten Gang ins Freie, gleichsam der poetische Gegenentwurf zu den Beschwernissen des Alltags im Jammertal.
In Thomas Manns Allwetterroman Zauberberg ist das Ineinander der Jahreszeiten das Thema, was dann so eine Ewigkeitssuppe der Zeit ergibt.
Ralf Köhnen, Literaturwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum.
Also wenn zum Beispiel im Winter wärmende Sonnenstrahlen auf den Balkon gehen und im Sommer Schneeschauer auftreten, dann ist das so ein Spiel mit den Jahreszeiten, was hier sehr ausführlich und lustvoll betrieben wird.
Im Grunde, wenn man sich nicht gerade in Davos auf dem Zauberberg aufhielt und eine Tuberkulose auszukurieren hatte, war die Welt der Jahreszeiten noch in Ordnung. Und man nahm das Wetter in aller Regel gelassen zur Kenntnis oder spielerisch ins Visier, wenn es nicht gerade extrem ausflippte. Obwohl warme Sonne im Winter, Schnee im Sommer, vielleicht war ja auch Thomas Mann seiner Zeit voraus. Klingt hier sowas wie eine Vorahnung an, dass die Jahreszeiten das nicht mehr halten, was sie versprechen? Was wir von ihnen gewöhnt sind?
Im Moment macht der Wald eine große, große Stresssituation durch.
Gerrit Bub, während der drei trockenen Sommer 2018 bis 2020 leitender Förster in Brilon im Sauerland. Zuständig für fast 8000 Hektar Waldfläche, was etwa 10.000 Fußballfeldern entspricht, zur Hälfte Fichtenwälder.
Wir sehen auch hier vor uns abgestorbene Fichten, die wir noch nicht geerntet haben, sodass wir also rund 3000 Hektar Fichte verlieren werden.
Mehr als ein Drittel des Briloner Waldes.
Gerade die Fichte litt aufgrund ihres flachen Wurzelsystems besonders eklatant unter dem Wassermangel, der die Sommerende der 2010er Jahre kennzeichnete. Unter Trockenheitsstress haben Fichten dem Borkenkäfer wenig entgegenzusetzen, der seinerseits genau diese trockenwarme Witterung bevorzugt. Aber auch die Laubwälder sind nicht unbeschadet davongekommen. Die Waldschäden im Gefolge der trockenen Sommer sind bis heute überall in Mitteleuropa sichtbar.
Wobei auch in früheren Zeiten natürlich nicht ein Sommer wie der andere war.
Anfang der 1780er Jahre beispielsweise fielen zwei, drei Sommer hintereinander katastrophal schlecht aus. Ursache? Ein gigantischer Vulkanausbruch auf Island. Die Laki-Spalte riss auf und verursachte eine ganze Serie von Eruptionen in einer 25 Kilometer langen Kette von Kratern.
Der Ausbruch ist besonders, weil hier wirklich riesige Mengen an Gasen freigesetzt wurden, also vor allem Schwefeldioxid und das hat dann zum Teil die Hemisphäre abgekühlt.
Die Lufthülle über der Nordhalbkugel wurde sommers wie winters über einen Zeitraum von 3 Jahren empfindlich kälter.
33 Jahre später folgte der nächste Schlag.
Ein Extremereignis ist das Jahr 1816. Das ist auch bekannt als das Jahr ohne Sommer.
Katrin Klemann, Klimahistorikerin in Bremerhaven.
Die Zeit, in der eigentlich der Sommer stattfindet, war sehr nass, sehr stürmisch. Zum Teil hat es sogar geschneit. Das ist natürlich sehr außergewöhnlich.
In solchen Jahren werden die Kirchenbesucher nicht mit der gewohnten Inbrunst in Paul Gerhardts Sommerfreude-Klassiker »Geh aus, mein Herz« eingestimmt haben. In jener nicht so schönen Sommerzeit, als die Ernteausfälle Böses ahnen ließen für den bevorstehenden Winter und ganz Mitteleuropa unter einer fast flächendeckenden Hungersnot litt.
Und zwar hat es ein Jahr vorher, im Jahr 1815, im April, einen sehr großen Vulkanausbruch gegeben im heutigen Indonesien. Das war der Ausbruch des Tambora. Und dabei wurde eben sehr viel Asche und Gas freigesetzt, das durch diese Explosivität besonders hoch in die Atmosphäre gebracht wurde. Und dadurch konnte das eben auf der ganzen Welt zirkulieren.
Der Sommer bot für uns Kinder der Großstadt und bietet den heutigen nicht minder das Highlight schlechthin. 6 ewig lange, dramatisch kurze Wochen Ferien. Und hält auch für die erwachsenen Urlauber das Eldorado des auf der faulen Haut Liegens bereit. Für die bäuerliche Bevölkerung der historischen Agrargesellschaft dagegen stand in den Sommerwochen die schweißtreibende Arbeit der Ernte an.
Insbesondere die südlichen Regionen Europas ächzten seit jeher unterm Sommer.
Süditalien zum Beispiel, Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Sonne war zwar noch lange nicht zu ihrem höchsten Brand entflammt, aber sie offenbarte sich als der wahre Herrscher über Sizilien. Die gewalttätige, unmenschliche Sonne, die narkotisch betäubende Sonne, die den Einzelwillen vernichtet und alles in einer knechtischen Unbeweglichkeit hält, alles hin- und hergerissen in gewalttätigen Träumen. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der Leopard.
In Sizilien ließ der unbarmherzige Feuerball im Jahr 2022 schon vor Beginn des Sommers die Temperaturen auf fast 50 Grad steigen. Während wir in unseren Breiten noch im Bann eines ganz anders gearteten, extremen Sommerereignisses im Jahr 2021 stehen.
Das war nur ein Gegrolle in dem Berg drin. Man hörte keinen Vogel mehr. War einfach unheimlich.
Am unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe so gerade eben funktionierenden Handy Anna Bläser, Besitzerin des Campingplatzes in Schult an der Ahr. An jenem unseligen 14. Juli 2021.
Auf einmal kommt ein holländischer Gast und sagt, das Wasser kommt so schnell, der Wagen steht im Wasser. Ja, und dann sind bei uns alle Alarmglocken gegangen. Da haben wir gedacht, hier geht was ganz Schreckliches vor. Raus, raus, raus.
Ohne es zu diesem Zeitpunkt begriffen zu haben, steckten die Bläsers und ihr Campingplatz mitten im Hochwasserkatastrophengebiet an der Ahr. Während zur gleichen Zeit Volme, Wupper und Erft in Nordrhein-Westfalen ebenfalls in rasendem Tempo über die Ufer traten. Plötzlich aus dem Nichts der Untergang, der alles den Bach runtergehen ließ.
Mitten im Sommer.
Mein Mann und ich, wir haben 60 Gäste von uns in Sicherheit gebracht. Ich habe auch manche ein bisschen heftig angehen müssen. Ihr müsst sofort weg, wir kriegen euch hier nicht mehr raus. Und 10 Minuten später hätten wir keinen mehr rausholen können. Da war der Weg so stark mit Wasser, wären wir mit keinem Auto mehr durchgefahren. Ich habe also 2 Leute noch aus dem Wasser rausgezogen. Da war ich selber bis unter die Arme im Wasser. Und die Strömung war so stark auf einmal. Dann hat dann ein Mann gesagt, Anni, lass mich los. Wir schaffen das nicht. Und dann sage ich, ich lass dich nicht los. Entschuldigung, Moment. Nee, ich lass dich nicht los. Wenn mein Arm abreißt, ich zieh dich hier raus. Da habe ich mich an den Zäunen festgehalten und haben wir uns so rausgezogen.
Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 forderte allein in Deutschland 186 Todesopfer. Laut Bundesregierung verursachte sie Schäden in Rekordhöhe, fast 30 Milliarden Euro, und richtete vor Ort ein heilloses Chaos an.
Für Außenstehende Weltuntergangsstimmung beim Anblick der Fernsehbilder, für die unmittelbar Betroffenen die tatsächliche Apokalypse ihrer eigenen Welt.
Ein Jahrhunderthochwasser hieß es in den Medien. Aber die Jahrhunderthochwasser häufen sich und die Klimaforscher verkünden, kein Zufall. Wie auch die Dürresommer und die Hitzewellen, unter denen unsere Großeltern und Urgroßeltern zwar auch schon gestöhnt hatten, allerdings in Maßen. Kein Vergleich zu Sizilien.
Man hatte nichts anderes gesehen als träge, unter der Sonne gelbe Glut aushauchende Hügelrücken. Völlig trockene Flussbette. Nie ein Baum, nie ein Tropfen Wasser. Sonne und in Wolken aufgewirbelter Staub. Lässt Lampedusa den sizilianischen Sommer aufscheinen.
Ein Extrembeispiel für wirklich langanhaltende Dürre ist das Jahr 1540. Da gab es 10 oder 11 Monate Trockenheit und wirklich fast kein Regen und subtropische Temperaturen in Zentraleuropa. Und das war dann so schlimm, dass die Wasserstände der Flüsse wirklich so niedrig waren, dass kaum noch Binnenschiffe fahren konnten, dass es eben auch Wasserknappheit gab und dass dann zum Teil ja dreckiges Wasser getrunken werden musste. Dadurch sind dann wieder Krankheiten entstanden.
Während die Biologie der Pflanzenwelt im Laufe der Jahrmillionen Evolution Strategien entwickelt hat, der Trockenheit zu begegnen.
Wasser muss aus der Wurzel bis in das Blatt transportiert werden und auch oben wieder raus, damit Mineralstoffe zum Beispiel bis in die Blätter transportiert werden. Es entsteht ein Fluss, ein gar nicht so langsamer Fluss.
Barbara Wichmann, Biologielehrerin im Ruhrgebiet und Besitzerin eines großen Ziergartens hinterm Haus mit freiem Blick bis zum Waldrand.
Die Birke, die an einem heißen Sommertag bis zu 400 Liter Wasser verdunsten kann, dann ist das ein Problem bei Trockenheit.
Wie in den trockenen Sommern 2018 bis 2020.
Unsere Laubpflanzen haben an der Blattunterseite die sogenannten Spaltöffnungen und die können geschlossen und geöffnet werden. Jetzt kann die Pflanze die Spaltöffnung schließen, dann ist das mit der Transpiration erstmal kein Problem mehr. Ist ja schon mal eine ganz gute Sparmaßnahme.
Und man ist versucht, sich an die Zuversicht unserer Großmütter zu erinnern.
Seht, wie wunderbar der Herr das alles eingerichtet hat.
Ist nur dumm, dass die Pflanzen auch durch die Spaltöffnungen CO2 aufnehmen müssen. Aus diesem CO2, was sie aus der Luft nehmen, bauen sie Kohlenhydrate zusammen, also Zucker. Dieser Zucker, der wird dann abgebaut zur Energieversorgung. Wenn die Pflanze diesen Zucker nicht aufbauen kann, muss sie verhungern. Das ist bei uns genauso. Und jetzt hat die Pflanze also ein Dilemma. Bei heißen, sonnigen Tagen kann sie die Spaltöffnung schließen. Dann kann sie kein CO2 mehr aufnehmen. Wenn sie sie öffnet, wird sie zu viel transpirieren und zu viel Wasser verbrauchen. Also verhungern oder verdursten. Das ist nicht lustig.
Auch unser historisches Waldkulturerbe wankt.
Sommer 2020, Südschwarzwald, knapp oberhalb der Schweizer Grenze. Eine romantische Forsthütte am Waldrand auf halbem Hang. Der Wind fährt durch die Kronen der Laubbäume und neigt die Wipfel des Fichtenwaldes auf den Schwarzwaldhängen.
Da strahlt die Sonne im Sommer so richtig, richtig rein und somit sind die Böden hier in den letzten Jahren stark ausgetrocknet.
Revierförster Frieder Wieland.
Wir stehen hier direkt neben einer Kahlfläche, die durch den Käfer gefressen wurde. Und wenn wir hier so über die Landschaft schauen, sehen wir eigentlich überall rote Fichtenkronen rausleuchten. Das sind die Schadensfälle, ja.
Die Nadeln der geschädigten Fichten werden weinrot. Das satte Dunkelgrün, einst das Markenzeichen des Schwarzwalds, löst sich mehr und mehr auf. Auch diese als naturnah und intakt geltende Erholungsregion blieb von dramatischen Waldschäden nicht verschont. Denn auch hier sind nicht Mischwälder, sondern Fichtenmonokulturen weit verbreitet. Wie in vielen anderen Waldregionen Deutschlands, etwa im Sauerland.
Alles das, was wir jetzt sehen an toten Fichten, ist damals als Reparationshieb durch die alliierten Truppen abgeschlagen worden und dann über Fichte wieder aufgeforstet worden.
Die Fichten, die derzeit der Borkenkäfer niedermacht, stammen fast alle aus den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und stehen auf Flächen, die abgeholzt wurden, um den deutschen Reparationsverpflichtungen nachzukommen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an das 50-Pfennig-Stück. Da war eine kniende Pflanzerin, die Bäume pflanzt.
Eine der sogenannten Kulturfrauen, die in den 50er und 60er Jahren die abgeholzten Waldflächen wieder aufgeforstet haben. Durchweg mit Fichten, die schnell wachsen und spätestens der Generation der Nachkriegskinder Holzerträge einbringen sollten. Jetzt, 75 Jahre danach, ein üppiges All-You-Can-Eat-Buffet für den Borkenkäfer. Gerade im Sommer.
Wald war dann in den 70er, 80er Jahren nicht mehr im Fokus der Gesellschaft. Da wurde geklotzt, da wurde aufgebaut, dann kam die petrochemische Industrie, Holz war nicht mehr so wichtig.
Alain Paul, Sprecher des Verbandes Deutscher Forstbaumschulen.
Mitte der 80er Jahre aber, als durch den sauren Regen bzw. durch die Schwefelübersäuerung der Wälder wegen der gigantischen Schadstoffemissionen durch Verkehrs- und Industrieabgase, ein regelrechtes Waldsterben einsetzte, da rückte der Wald plötzlich wieder ins Blickfeld. Und jetzt, besonders in den letzten Jahren, sorgt er erneut für Bestürzung.
Bei uns im Landkreis hier sind seit Beginn der Katastrophe ca. 5000 Hektar dem Käfer zum Opfer gefallen.
2020 wurde bundesweit an 20 Mal mehr geschädigte Bäume die Kettensäge angelegt als 3 Jahre zuvor. Über 100 Millionen Kubikmeter Schadholz. Das sind 2/3 des gesamten Holzeinschlages in Deutschland.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wer will das noch singen in diesen trockenen Sommern, wenn man beim Spaziergang die Waldschäden mit bloßem Auge erkennen, einfach nicht mehr dran vorbeisehen kann? 3 Sommer, in denen der übliche Hochtiefwechsel der Klimaverhältnisse in den mittleren Breiten aus dem Ruder lief, haben Deutschlands Fichtenbestände um fast 30% dezimiert. Selbst altgestandene Buchen- und Eichenwälder wiesen 2020 zu fast 90% sogenannte Kronenverlichtungen auf, warfen also im Sommer ihr Laub viel zu früh ab, um bei der Trockenheit die Verdunstungsfläche zu reduzieren. Der seidene Faden, nach dem man angesichts der immer vehementeren Sommer und der nicht mehr zu übersehenden Waldschäden greifen mag, dass der lange Atem der Evolution das ausbügeln möge, was wir in den vergangenen Jahrzehnten angerichtet haben und den Bäumen ermögliche, sich an unseren Klimawandel anzupassen.
Das genetische Material wird in der Regel durch Mutationen verändert, aber da können wir ganz schön lange drauf warten, bis durch Zufall eine Eiche durch Mutation genau die Merkmale für eine Hitzeresistenz entwickelt hat. Praktisch ein Sechser im Lotto. Oder eine Buche, die bildet erst mit 40 bis 80 Jahren überhaupt Früchte. Ja, da müssen wir jetzt bis 2062 warten, bis wir sehen können, ob vielleicht eine Buche mit einer positiven Mutation entstanden ist.
Und sich dann im klimagewandelten Wald würde halten und durchsetzen können. Ein Hoffnungsschimmer, der schneller verlöscht, als er aufglommen. Wir können uns offensichtlich nicht zurücklehnen und sagen, die Natur wird's schon richten.
Wo das jetzt so schnell und rasch geht, hat die Natur nicht mitmachen können.
Peter Schnitzler, Landschaftsarchitekt in der Nähe von Basel.
Früher waren da 100.000 Jahre Zeit, um auch Gene zu verändern. Das passiert jetzt alles viel zu schnell.
Wenn wir wollen, dass die Art Mensch auf der Erde erhalten bleibt, dann müssen wir das ändern. Es dürfen keine Fichtenmonokulturen mehr angebaut werden. Das haben wir schon in den 80ern festgestellt.
Angesichts des sauren Regens, wie gesagt.
Ohne den Wald geht es unserem Klima wiederum auch deutlich schlechter.
Und die Sommer werden noch heißer und trockener, um nicht zu sagen unerträglicher.
Wenn wir nicht gegensteuern, also quasi die Vielfaltstrategie der Biologie unterstützen und Mischwälder anlegen, dann steuert die Biologie gegen uns.
Ob wir das Ganze gestoppt kriegen, das weiß ich nicht. Aber in Bereichen, in denen sie nichts machen, da geht es halt umso rasanter vorwärts dann.
Im Kampf gegen das Waldsterben ist Schwarzwaldförster Wieland entschiedener Verfechter der sogenannten sauberen Waldwirtschaft, bei der man versucht, den gesunden Wald möglichst lange vor den voranschreitenden Schäden zu bewahren. Indem man angegriffene Bäume fällt und abtransportiert, sobald sich die ersten Symptome zeigen.
Das ist theoretisch richtig. Praktisch gesehen ist es allerdings so, dann sind da so viele Brandherde, es schafft kein Mensch mehr dann rechtzeitig da einzugreifen. Bis 20 Käfer aus diesem einen Käfer entstanden sind, da haben sie ein paar Wochen Zeit, 4 bis 6 Wochen. Da müssen sie Gas geben, aber sie werden es nicht schaffen, ab einem gewissen Stadium der Population das ganze Ding komplett einzufangen. Und deswegen muss das Ziel sein, einfach das zeitlich zu strecken. Das ist halt eine Sisyphusarbeit, man wird nicht fertig. Wenn Sie sich umdrehen, da hinten im Gespräch sehe ich, wo ich dann später noch weitermachen muss. Ja. Ganz da hinten am Ende von dem Feld.
In den letzten 3-4 Jahren sah man sich deutschlandweit in vielen Waldgebieten dazu veranlasst, zum letzten aller Mittel zu greifen und ausgedehnte Schadflächen abzuholzen. Und anschließend müssen Förster und Waldbesitzer dafür sorgen, dass dort wieder neuer Wald emporwächst. Und zwar Mischwald. Nur der hat Zukunft.
An einem gesunden Mix führt kein Waldweg vorbei.
Um eine entsprechende Anpassung an die neue Klimasituation zu erreichen, die wir durch unser Jahrzehnte währendes Eingreifen in die Klimabedingungen und den Jahreszeitencharakter verursacht haben, bräuchte es ohne unser Zutun, wie gesagt, etliche Pflanzengenerationen.
während unsere Generation bis dahin definitiv Geschichte ist.
Aber vielleicht ließe sich ja dort, wo das ganze Jahr über Sommer herrscht, nach Lösungsstrategien in der Pflanzenwelt suchen. Vielleicht könnte man den Anpassungsprozessen der Natur auf die Sprünge helfen, indem man in unseren Breiten Pflanzen ansiedelt, die seit Ewigkeiten mit trockenen Sommern umzugehen wissen.
Aber Fehlanzeige, auch das.
Das hierhin zu übertragen ist deshalb nicht möglich, weil wir manchmal doch noch ziemlich starke Peaks haben im Winter an Minustemperaturen.
Und Pflanzen etwa aus der Mittelmeerregion sind nun mal nicht sonderlich frostresistent.
Aber es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel einheimische Wildsträucher, die die Trockenheit nicht mehr so gut vertragen, Zwergformen ausbilden, wo die Blätter kleiner sind, die Früchte kleiner sind, aber genauso vital sind, sodass sie diese Hitzeperioden besser überstehen können. Also der wäre sicherlich eine Chance, aus den jetzt schon trockenen Gebieten Mitteleuropas, die immer wenig beregnet worden sind, dass man schaut, was dort für Wildpflanzen wachsen. Und die könnte man kultivieren, vermehren und auch in die Gärten bringen.
Heidepflanzen etwa, was sich allerdings nicht nach üppigen Wäldern anhört.
Und dieses Unterfangen befindet sich noch im Versuchsstadium.
Die Zukunft aber hat schon begonnen.
3 verdurstete Bäume, die sich in den weißlichen Himmel reckten. Ringsum wellte sich das Land, begräbnistraurig. Gelb von Stoppeln, schwarz von verbrannten Getreidekrannen. Die Klage der Zikaden erfüllte den Himmel. In ihr war etwas wie das Röcheln Siziliens, das Ende August versenkt den Regen erwartet. Lampedusa.
Man kann aber auch schauen, zum Beispiel auf Musils Mann ohne Eigenschaften, der ja gleich eröffnet wird mit einer Wetterbeschreibung.
Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering.
Robert Musil, 1930.
Und das Ganze wird dann aber lapidar zurückgenommen und mit einem Satz zusammengefasst: Es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Punkt. Und da sieht man, wie also das Wetter auch ironisch behandelt wird mittlerweile. Also man eignet sich die Beschreibungsweisen der Wissenschaft durchaus an und spielt damit eben.
Die mittleren Sommerwochen sind diejenigen des Jahres, die traditionell mit den wenigsten Festen daherkommen. Abgesehen vielleicht vom Schulsommerfest und von den Schützenfesten. Weihnachten, Karneval, Ostern, Oktoberfest. Der Hochsommer hat derlei Aufhellungen nicht nötig. Er war selbst ein Fest. Umso drastischer der Wandel, der sich jetzt abzeichnet, wo der Sommer zum Stresstest für Mensch und Tier und Wald geworden ist. Was dem Winter durch die globale Erwärmung an Milde zuwächst, ist im Sommer die zunehmende Härte, Hitze, Trockenheit oder gerade im Gegenteil Wasserfluten. Mickrige Ernten 3 Jahre in Folge, der Niedergang des Waldes, Jahrhunderthochwasser, die ganze Dörfer, Eisenbahnlinien und Brücken mit sich fortreißen. In den letzten 100 bis 150 Jahren haben wir selbst uns zu Wettermachern aufgeschwungen. Wir säuern den Regen, durchlöchern die Ozonschicht, verwandeln die Atemluft in einen Hustenreiz, reichern die Atmosphäre so an, dass sie zum brütenden Treibhaus wird. Und die hausgemachte Sintflut schickt ihre Vorboten aus. Ein sonnendurchwirkter Strandfreudensommer gestattet nicht länger selbstvergessenes Genießen, sondern lässt düstere Zukunftsvisionen am Horizont aufziehen. Ein irgendwie schlechtes Gewissen treibt einen um.
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen schmeißen.
Wir sitzen im Glashaus, aber einerlei, wir schmeißen. Der Ausstoß von Treibhausgasen geht, wie wir wissen oder doch wissen könnten, auf unsere Kappe. Und nimmt weltweit nach wie vor zu. Kyoto-Protokoll von 1997 hin, Pariser Klimaabkommen von 2015 her. Über lange Frist wird die menschgemachte Klimaerwärmung zur Verschiebung der Klimazonen führen, Richtung Südpol oder Nordpol. In unseren Breiten werden zunehmend südlich anmutende Sommer prägend sein.
Die hohe Gartennacht, die Gartennacht,
Wir werden unsere Nachbarn, die Wärme und Wasser genießen wollen, nicht auf Mallorca, sondern auf Bornholm treffen. Die Orangen heißen nicht mehr Maroc, sondern Mosella. Die Deichbauingenieure haben an allen Küsten genug zu tun. In Sibirien taut der Eisboden auf. Und die neue blühende Kornkammer Europas heißt vielleicht Lappland. Beduinen ziehen durch die brandenburgische Sandbüchse. Hannibals Elefanten überqueren noch einmal die klimatisch milde gestimmten Alpen, um sich dann in mittelfränkischen Wasserlöchern zu suhlen. Ein Zukunftsszenario, bei dem für die mittleren Breiten die Sommer unserer Vorfahren und unserer immer noch gemäßigten Sommer womöglich wie das Paradies einer fernen Vergangenheit erscheinen werden. Und nun in Christi Garten Trockenheit und Starkregen, knochenharte, aufgeplatzte Böden hier, Sturzbäche, die ganze Landschaften verwüsten, dort.
Die Sommer sind nicht mehr das, was sie mal waren.
Und dort, wo wir für gewöhnlich von paradiesischen, exotisch-sommerlichen Verhältnissen ausgehen, im sonnigen Süden, wie werden dort die Sommer der Zukunft aussehen? Wenn wir die Temperaturbooster weiter ungedrosselt in die Atmosphäre pusten, steht zu fürchten, dass uns dann auch hierzulande Sommerverhältnisse wie auf Sizilien im ausgehenden 19. Jahrhundert erwarten.
Man trat auf die unter der Sonne wie gelähmt daliegende Piazza. Irgendwer war gestorben. Irgendein ermatteter Körper, der der großen Trauer des sizilianischen Sommers nicht mehr widerstanden hatte, dem die Kraft gefehlt hatte, auf den Regen zu warten.
Sie war seit Menschengedenken die schönste Zeit des Jahres, in der sich der Mensch nach Lust und Laune in freier Natur bewegen konnte. Und ist es bei uns eigentlich immer noch die Sommerzeit? Trotz allem, wenn dann nicht diese Ahnung wäre, dass ein Klimatsunami auf uns zurollt.
Vom Meer stiegen ungeheure, drohende, titanfarbene Wolken auf. War der Zorn Gottes etwa gestillt? Hatte der jährlich wiederkehrende Fluch Siziliens ein Ende erreicht? Diese trostbeladenen, drohenden Wolken.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Wir müssen ökologischer denken. Das haben wir ja leider in den letzten Jahren vernachlässigt zugunsten der Gewinnmaximierung. Mit Bedenken aller Faktoren, die in einem Ökosystem relevant sind. Das ist kompliziert. Ja, das ist nicht das, was man mal eben in der WhatsApp-Nachricht verbreiten kann. Und wir müssen mehr verzichten.
Die sommersonnigen Verheißungen sind wortkarg geworden. Was bleibt von der Poesie des Sommers? Von der Unbeschwertheit, vom Sommernachtstraum eines irdischen Paradieses, in dem wir uns im Adams- oder Eva-Kostüm draußen in der Natur bewegen können, ohne zu frieren? Von dieser Zeit des Jahres, an die wir uns sehnsuchtsvoll erinnern werden, wenn die Herbststürme nahen. Von all dem, was bleibt.
Der Regen war gekommen, der Regen war vorübergezogen. Und die Sonne hatte von Neuem den Thron bestiegen wie ein absoluter König, der, auf eine Woche verjagt, nun wieder regiert. Zornmütig, aber auf den misstrauischen Gesichtern dämmerte die Hoffnung.
Eine Geschichte der vier Jahreszeiten, der Sommer, ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen der Autor und Dorothea Gedeke, Ton Angelika Heubach, Regie der Autor, Redaktion Winfried Sträter.